Happy Birthday Fotopodcast zum ersten. Alles Gute.
Fotopodcast.
Hallo ihr drei, hier ist der Marc aus Berlin. Wie sagt man in der Podcast-Szene, wer das erste Jahr übersteht, hat's geschafft? Ja nu, der Fotopodcast wird ein Jahr alt, dann herzlichen Glückwunsch. So, das reicht jetzt ja aber erstmal, damit ihr euch auf euren Lorbeer nicht ausruht. Den Rest gibt's dann später. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf viele weitere Folgen und natürlich auch auf viele weitere Treffen mit den Fotopodcastern. Ich kann es nur nochmal sagen, ich habe selten so viel Spaß gehabt und mich wirklich so wohl gefühlt. Also, in diesem Sinne, mich werdet ihr als Podcast-Hörer nicht mehr los. Macht weiter so, bleibt weiter so und bis bald.
Hallo, herzlich willkommen zur 35. Folge des Fotopodcasts. Unsere Geburtstagsfolge, heute mit Stefan, Stefan und Stefan. So ein Mist. Diese Folge hat es in sich. Wir schaffen es einfach nicht, alle zusammenzukommen zum Aufnehmen. Dann haben wir einen Teil aufgenommen, dann ist die Datei kaputt und wir fangen von vorne an. Also erstmal habt ihr jetzt die Freude mit mir und später werden wir Marek und Michael hoffentlich noch zuschalten können. Aber sonst bleibt diese Folge ewig im Computer hängen und deshalb starten wir unsere Geburtstagsfolge mit diesen Themen. Rückblick auf den Indian Summer Workshop, Hörerrückmeldungen von Tino, wie kann ich Haut bei Porträts in der Nachbearbeitung reiner und weicher aussehen lassen? Die neue Lightroom 3 Beta ist frisch im Internet zu erhalten. Nikon und Canon haben zwei neue Flaggschiffe herausgegeben. Wacom hat ein interessantes neues Tablet vorgestellt. Ich war eine Woche auf einer einsamen Berghütte ohne Strom und habe eine D90 ausführlich getestet. Insbesondere die Videofunktion habe ich mir angeschaut. Im Rahmen dieses Tests gibt es gleich noch ein paar Tipps zum Fotografieren in den Bergen, Gestaltungselemente und was mache ich mit Schnee und wie gehe ich mit minimaler Ausrüstung oder Batterien um. Dann bin ich über zwei schöne iPhone-Programme gestolpert, die es schon gibt und eines, was es leider nur in Amerika gibt, aber hoffentlich bald auch in unserem iTunes Store. Und zum Schluss gibt es noch eine Menge Geburtstagsglückwünsche unserer Teilnehmer. Aber lasst uns zuerst in den Workshop einsteigen und da haben wir Live-Ton von den Teilnehmern und den spielen wir jetzt ab.
Zum Fotoworkshop hier in der Rhön. Wir haben einen schönen Samstag verbracht, das Wetter hat schön mitgespielt. Wir haben die Möglichkeit gehabt, schön draußen zu fotografieren. Wir waren im Moor, wir haben uns Reste der alten Grenze angeguckt, haben da fotografiert. Hatten die Möglichkeit, mal richtig schön mit Filtern zu spielen, um da mal das entsprechend auch auszuprobieren und uns auch richtig auszutauschen. Heute haben wir den Tag genutzt, um im Museum uns unter alten Segelflugzeugen mit der Blitztechnik von Nikon und mit der Blitztechnik von Fuji zu beschäftigen, um da mal wirklich an die Feature ranzukommen, die die Kameras so bieten, hat mir mal gezeigt, wie viel eigentlich mit der ganzen Technik möglich ist. Zu Hause bin ich da bislang immer kläglich gescheitert. Deswegen vielen Dank für den Workshop.
Hallo, hier ist der Björn. Ich habe hier gerade einen sensationellen Workshop hinter mich gebracht. Die Jungs Michael, Stefan und Marek haben uns wieder viele, viele Sachen gezeigt. Wir haben tolle Bildbesprechungen abends gemacht, diverse Aufgaben vorher natürlich bekommen, um dann voll ins Thema einzusteigen. Da gab es diverse Kritik an den Bildern natürlich, die sehr, sehr konstruktiv war. Zumindest für mich. Mir hat das unheimlich viel gebracht, denn ich finde es immer spannend, Bilder mit anderen Augen zu sehen. Und man hat selbst einen eigenen Stil und den gilt es einfach auszubauen und mal von der anderen Seite zu betrachten. Von daher, vielen Dank für den Workshop. Macht weiter so. Finde ich ganz toll.
Ja, gab es ein Bild oder eine Technik, die dir noch besonders in Erinnerung bleibt?
Ja, sensationell war das Bild von der Tina, die mehrere Filter kombiniert hat. Sie hatte einen, was war das, Orange-Rot-Filter?
Orange-Verlaufsfilter und einen Grau-Verlaufsfilter.
Grau-Filter, genau. Die hat sie zusammen kombiniert. Und das Bild, was wir da am Abend besprochen haben und gesehen haben, das war schon spitze.
Also wir werden es in die Flickr-Gruppe sicherlich mit reinsetzen. Das war unten auf dem Holzsteg das Bild gegen die Sonne. Und Grauverlaufsfilter und Orangefilter gegeneinander gesetzt. War ein schöner Effekt. Peer, wie hat es dir gefallen?
Super, Marek, hat mir super gefallen. Das hat hier mindestens so viel Suchtpotenzial wie der Podcast selber. Das war ich das zweite Mal dabei, das erste Mal im Hörertreffen, das ist einfach toll. Und fürs Bankkonto ist es eher schlecht, weil ich kriege so viel Lust auf geiles Equipment, dass ich mir gar nicht mehr leisten kann. Also das macht unheimlich Spaß und das hatte ich ja gestern gesagt, das surreale Erlebnis war, wie du gestern in meinem Auto plötzlich gesprochen hast, weil ich dich genau in dem Auto immer vom Podcast höre, war ich leicht confused. Also vielen Dank für die tollen Tage.
Also hallo liebe Fotopodcaster, direkt von der Wasserkuppe in der Rhön. Haben wir heute am zweiten Tag, ich so lachen muss, ist auch schlecht. Okay. Hallo liebe Fotopodcaster, direkt von der Wasserkuppe nach unserem Indian Summer Workshop haben wir jetzt ein kleines Treffen mit unseren Teilnehmern kurz vor dem Abschied und bevor wir euch aus unserer Sicht erzählen, wie es war, wollen wir doch mal hören, wie es euch gefallen hat. Tino, dich darf ich als erstes daran ans Mikro bitten. Wie hat dir denn die Wasserkuppe und der Workshop so zugesagt?
Ja, was mir ganz spontan dazu einfällt, ist natürlich, ich war das erste Mal hier bei dem Workshop dabei. Es hat mir ganz toll gefallen. Ich hatte endlich die Möglichkeit, mal die drei Podcaster, die ich ja nur vom Podcast kenne, auch mal persönlich kennenzulernen. Und es sind unheimlich sympathische drei Menschen, die das mit unheimlich viel Elan und Begeisterung betreiben. Und was haben wir kennengelernt? Also einmal haben wir hier die Rhön als Landschaft, habe ich kennengelernt. Und ich habe eben dazu gelernt, wie schwierig es ist, die Natur richtig in Szene zu setzen, dass sehr viel Bildgestaltung dazu gehört. Und das haben wir ausprobiert, haben 6-7 Stunden lang in der Rhön fotografiert, haben die Bilder nachher ausgewertet, haben sie über den Beamer uns angeschaut und Kritik geübt, Verbesserungsvorschläge gemacht. Das Tolle dabei war, dass wir eben vom Equipment der Podcaster und aller Besucher hier profitieren konnten. Wir konnten uns die Objektive ausleihen, Fotofilter, die wir so gar nicht besitzen, ausprobieren und haben da wirklich ganz wertvolle Erfahrungen gesammelt, wie man das eben zur besseren Bildgestaltung einsetzen kann. Ansonsten hatten wir eine ganz tolle Truppe hier. Die Gruppe war sehr homogen und wir haben uns alle total gut miteinander verstanden. Und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich gekommen bin. Es hat sich also sehr gelohnt. Dankeschön.
Sehr schön, das freut uns. Ja, und nach Tino haben wir jetzt den Peter, ein alter Hesse. Peter, was hast du uns denn zu sagen?
Ja, das war wirklich ein ganz toller Event hier in der Rhön. Getreu dem Motto, die Rhön ist schön. Haben wir hier in einer reizvollen Landschaft 2 Tage lang Natur fotografieren dürfen. Und unter Anleitung eben auch den ein oder anderen Trick kennengelernt, wie man eben diese wunderschöne Natur in der Rhön einfangen kann. Wir haben viel über das Thema Bildgestaltung gesprochen, vom goldenen Schnitt bis über die Art und Weise, wie man Filter einsetzen kann, um Bilder noch reizvoller zu gestalten. Wir haben die Bilder besprochen abends in der Bildbesprechung, in einer netten Runde konnte jeder mal seine Meinung kundtun zu den gesammelten Werken. Der Nachmittag heute, am letzten Tag, am Sonntag, haben wir in einem Museum verbracht und dort auch mal das Thema entfesseltes Blitzen beleuchtet und uns angeschaut. Da habe ich persönlich sehr viel Neues erfahren können, wie man Systemblitze einsetzen kann, um ganz tolle Fotos zu erzielen. Ich denke, da war für jeden was dabei und liebe Hörer, ich kann euch nur empfehlen, besucht die Workshops hier vom Team, vom Fotopodcast-Team. Da ist immer für jeden irgendwo was Neues dabei und man erweitert doch seinen Horizont. Ich freue mich auch schon auf den nächsten.
Ganz, ganz vielen lieben Dank. So, und alle anderen sind geflüchtet. Da hören wir
jetzt ja. So, Marc, wie hat es dir gefallen?
Ja, ich fand es super. Super Wetter, super Leute. Fotopodcast 2009. Besser geht's nicht. Reicht.
Ja, und wir freuen uns auf Berlin.
Ja, genau. Ich mich auch.
Marc, willst du zu dem Hörertreffen in Berlin was erzählen?
Was ich dazu erzählen will? Ja, kommt alle. Und mal schauen. Wir müssen mal gucken, was wir dann so planen können. Aber ich denke, da gibt es genug Locations, die wir uns angucken können. Von alten Gemäuern bis neuen Gebäuden bis Street Photography. Ja, eigentlich alles. Alles, was man sich so vorstellen kann. Event, auch so tolle Events, fiel mir vorhin gerade ein, wie die Festival of Lights. Da müssten wir mal gucken. Da ist ganz Berlin beleuchtet. Auch speziell für Fotografen. Gibt einen Fotowettbewerb sogar richtig. Aber das schauen wir mal, was wir da so planen können.
Ja, ich habe ja in Sendungen auch immer von Berlin geschwärmt. Und die Idee ist jetzt hier auf dem Workshop beziehungsweise schon auf dem letzten Hörertreffen gereift, in Berlin was zu machen. Und wir werden dann bekannt geben, wann das stattfindet.
Genau. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ja.
Prima.
So, das waren Live-Eindrücke von unserem Indian Summer Workshop, der wirklich auch uns sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, weil es war eine super Truppe, klasse Teilnehmer. Wir hatten alle großen Spaß und ich denke, jeder hat was gelernt. Und zwei Themen möchte ich gerne nochmal aufgreifen, um die wir uns tiefer gekümmert hatten. Und zwar einmal das Thema Filter. Man macht ja heute so viel im Nachhinein auf Bildbearbeitungsprogrammen und kann das eine oder andere erreichen. Aber natürlich ist es immer noch bei vielen Filtern, die man vorher anwendet, besser, es direkt auf dem Bild zu machen. Denn man hält sich damit einen größeren Spielraum für die Nachbearbeitung, weil mehr Informationen da sind. Dies gilt zum Beispiel ganz speziell für den Grauverlaufsfilter. Und der ist bei Naturfotografie wirklich etwas, was sich lohnt anzuschaffen. Wir haben oft die Situation, dass der Himmel hell ist und die Erde oder alles unterhalb Horizont oder Vordergrund dann im Gegensatz zum Himmel viel dunkler. Belichte ich jetzt den Vordergrund, die Häuser, den Wald, die Bäume, die Landschaft richtig, dann ist der Himmel oftmals zu hell, zeichnungsfrei, es wird eine weiße Fläche. Belichte ich den Himmel richtig, sodass ich die Wolkenstrukturen habe, dann ist mir mein Vordergrund, meine Landschaft einfach abgesoffen, die ist zu dunkel. Und hier gibt es ja den einen oder anderen Grauverlaufsfilter, den man nachher digital anwenden kann, aber der kann halt nur noch versuchen, die Restinformationen aus dem Bild zu kitzeln. Und mit einem Grauverlaufsfilter kann ich sozusagen die obere Hälfte des Bildes, den Himmel, mit einem neutralen Graufilter abdecken und der läuft nach unten aus ins Durchsichtige. Unten ist sozusagen nur noch die blanke Glasscheibe. Und damit habe ich die Möglichkeit, länger zu belichten, um den Vordergrund oder die Landschaft richtig zu belichten und dabei aber den Himmel nicht überzubelichten und die Struktur zu behalten. Das ist wirklich ein sehr interessanter Filter. Und den gibt es in zwei Varianten. Entweder zum Aufschrauben oder in dem Kokin-System, was wir benutzt haben an dem Wochenende, wo es einen Filterhalter gibt und einen Adapter für verschiedene Objektive und dann schiebt man rechteckige Glasscheiben in diesen Filterhalter und kann beliebig Filter dann in dieses Grundhalter-Set einfügen. Das hat den großen Vorteil, dass man festlegen kann, wo im Grauverlauf der Horizont sein soll. Im Gegensatz zu einem Aufschraubfilter ist der Horizont einfach fest. Und wenn das dann nicht zu meinem Bildaufbau passt, dann ist die Wirkung des Grauverlaufsfilters wieder stark reduziert oder man kann ihn gar nicht anwenden. Wir haben also mit diesem Kokin-System gearbeitet und jeder Teilnehmer konnte das auch mal weitlich ausprobieren. Und dazu gab es dann, wie Björn gesagt hat, manche Aufnahmen, wo mehrere Filter gemischt wurden, wo dann noch ein Orange-Verlaufsfilter entgegengesetzt reingesetzt wurde. Und das gibt interessante Effekte. Könnt ihr ja mal in der Flickr Group gucken. Also Filter war ein Thema, was uns wirklich am ersten Tag, wie wir viel draußen waren, sehr beschäftigt hat. Neben den gestalterischen Elementen von Natur. Leider hat uns dann am zweiten Tag das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war total diesig, windig, kalt, nass. Und wir waren ja auf dem höchsten Berg Hessens, der Wasserkuppe. Da geht dann auch gleich ein bösartiger Wind und wir haben alle nicht so die Lust verspürt, rauszugehen und sind deshalb in das Deutsche Segelflugmuseum, was auf der Wasserkuppe ist, gegangen. Waren morgens die Ersten, die da waren, hatten eine ganze Zeit lang dieses Segelflugmuseum für uns und haben dann sozusagen ein wenig improvisiert und haben entfesseltes Blitzen gemacht. Einmal die Canon-Leute und einmal die Fuji-Nikon-Leute haben wir die Systeme getrennt Und ich war jetzt in der Fuji Nikon-Gruppe, kann nur von da berichten. Nikon hat ja ein wunderbares System, um Blitze wirklich auch fernzusteuern. Mehrere Blitze, Blitzeinheiten. Und wir hatten halt mal 6 externe Blitzgeräte zur Verfügung. Und das war klasse. Wir haben die Flugzeuge ausgeleuchtet und Experimente gemacht. Das hat wirklich vielen sehr viel gebracht und Spaß gemacht, obwohl es nicht normal auf dem Programm stand. Aber wir haben halt immer etwas, wenn schlecht Wetter ist oder wenn irgendwas nicht geht, was wir dann Spannendes machen können. Und ich weiß aber auch von den Canon-Leuten, die haben auch großen Spaß gehabt. Die haben auch das gemacht, was da geht. Vor allem, wenn man mehrere Blitzgeräte eben zur Verfügung hat, kann man die ja wohl dann auch steuern. War eine runde Sache und so hatten wir einen schönen Abschluss von unserem Workshop. Ja, jetzt hat der Marc und der Marek im Interview schon gesagt, die Idee ist aufgekommen, wir könnten ein Hörertreffen in Berlin machen. Und es war insgesamt der Wunsch zu hören, was haben wir nächstes Jahr so vor an Treffen oder Workshops, dass man es sich vielleicht besser planen kann. Und deshalb jetzt schon mal als Ankündigung, es wird ein Hörertreffen in Berlin geben. Wir haben noch keinen Termin, wir wollen auch gucken, ob wir es vielleicht mit einem Event koppeln können. Ein Hörertreffen heißt einfach, wir fahren nach Berlin, haben viel Spaß, fotografieren und können uns über das Thema Fotografie austauschen und unterhalten. Aber es ist kein Workshop-Stil. Aber lernen von dem anderen gegenseitig, das ist ja auch das, was sehr, sehr viel bringt. Dann war die Frage vielleicht nach einem nochmal Tagesworkshop im Studio. Das wäre für uns am einfachsten zu machen. Da gucken wir mal, ob wir im ersten Halbjahr noch einen Termin finden und euch das anbieten und schauen, ob genügend Leute zusammenkommen. Eine ganz verrückte Idee hatten wir dann noch geboren, wenn man so abends zusammensitzt und sich unterhält. Und das ist jetzt mal eine Frage an euch, ob es noch mehr gibt, denn da war spontan eine Handvoll Leute, die große Lust hätten, das zu machen. Wie wäre es mit einem Fotoworkshop im Herbst auf Mallorca? Thema Landschaft, die Berge, die Fincas, sagen wir eher mal so den Norden des Landes. Und man könnte dazu aber, weil wir ja eine ganze Woche Zeit hätten, verschiedene Gruppen und Einheiten machen. Wir könnten auch Porträt, People oder Aktfotografie machen. Allerdings würde das Ganze dann nicht so günstig, weil es ist in Mallorca, wir haben den Flug, wir haben die Unterkunft. Und die Frage, die noch diskutiert wurde, ist, naja, das gibt vielleicht bei manchen zu Hause ein wenig Ärger, wenn man eine ganze Woche unterwegs ist ohne die Familie. Und da kam die Idee, warum nicht auch die Familie mitnehmen und vielleicht nur einen halben Tag immer Workshop machen und der halbe Tag ist dann frei und man kann mit seiner Familie zusammen was unternehmen oder sich einfach ausruhen und die Seele baumeln lassen. Gebt uns doch mal eine Rückmeldung, wen es noch interessieren würde. Wir werden das auf jeden Fall mal kalkulieren mit einem Reiseunternehmen zusammen und euch dann mal sagen, was das kosten würde, um es dann eventuell festzumachen für die Herbstferien 2010. Ein Fotoworkshop mit dem Fotopodcast auf Mallorca. Okay, soweit zu unserem Rückblick auf unseren Indien Summer Workshop. Und wie versprochen, der erste ist nun zu uns gestoßen. Der Michael ist in der Leitung. Happy Birthday, Fotopodcast, Michael.
Ja, hallo Stefan, hallo liebe Fotopodcaster. Happy Birthday auch von mir. Wir feiern das Einjährige. Jache, und endlich habe ich es geschafft, meine Internetverbindung stabil zu bekommen, dass wir es doch zu einer Aufzeichnung bringen. Denn unsere Hörer warten, glaube ich, schon sehnsüchtig drauf.
Ja, wir sind ein bisschen im Verzug, aber diese Folge hat es, wie am Anfang gesagt, wirklich in sich, terminlich, technisch. Irgendwas geht immer schief, aber jetzt sind wir, denke ich, dabei, das durchzukriegen. Und wenn ihr es hört, haben wir es sowieso geschafft.
Ja, und eine Geburtstagsfolge soll ja auch dementsprechend sich ein wenig von den anderen abheben.
Ja, durch das Chaos am besten. Michael, kannst du dich erinnern, wie unsere erste Folge angefangen hat?
Eieiei, so dunkel. Wir waren noch sehr angespannt, unerfahren. Ich glaube, wir haben im Vergleich zu den heutigen Aufzeichnungen bis zu 3 oder 4 Mal so lange gebraucht. Es war sehr spannend und die Spannung überhaupt vor der ersten Veröffentlichung und sich selber mal zu hören, das war, glaube ich, noch das Allercoolste.
Okay, lass uns doch mal reinhören in das Intro der ersten Folge.
Uiuiui.
Wie heißt das? Mats ab.
Fotopodcast. Fotopodcasts.
Herzlich willkommen beim Fotopodcast. Wer sind wir?
Michael,
Marek
und Stefan.
Bei uns ist Fotografie eine Leidenschaft, eine Passion. Stefan und ich sind nebenberuflich Fotografen und haben eine kleine Fotoagentur.
Und ich habe vor 2 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und bin nun hauptberuflich freier Fotograf.
Was ist nun ein Podcast? Ein Podcast ist so etwas... Ja, Michael, so hat sich das damals angehört. Wir haben auf jeden Fall ein wenig an Audioqualität hinzugewonnen, würde ich sagen. War ja auch ein großer Wunsch von vielen und ich denke, mittlerweile kann man das ganz passabel anhören. Obwohl gerade heute bei mir total das Audio spinnt und der Rechner spinnt, aber ich denke, man kann es gut verstehen.
Ja, da würde mich doch eins interessieren, Stefan. Ich bin doch mal gespannt, liebe Hörer, gebt uns doch mal kurz Bescheid, wer wirklich von Anfang an dabei war, der die ganzen Höhen und Tiefen, die Schwächen und Stärken, alles mitgenommen hat und uns immer noch treu ist. Das finde ich doch mal toll.
Das wäre eine nette Mail, ja. Und wer es bis jetzt nett gehört hat, hört es lieber nett, es ist peinlich. Oh, Michael, machen wir weiter mit unserer heutigen Folge. Wir haben Rückmeldungen vom Tino bekommen. Auch ausgehend eigentlich von unserem Workshop zum Thema entfesseltes Blitzen. Da kannst du vielleicht gerade noch mal was zur Canon-Gruppe sagen, weil ich war ja nur in der Nikon-Gruppe. Wie hat das bei euch mit entfesselten Blitzen geklappt, da ihr ja diese Steuerung bisher nicht in euren Kameras hattet? Erst die 7D hat das ja, da brauchst du immer einen Blitz, der das steuern kann, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, entweder einen Blitz oder einen Transmitter, wobei der Blitz nicht unbedingt zwangsläufig auf der Kamera sitzen muss. Man kann ihn mit einem Kabel dementsprechend verknüpfen und seitlich von der Kamera positionieren. Aber es ist tatsächlich so, entweder Blitz oder Transmitter, wobei der Transmitter dann zusätzliche Kosten erzeugt. Und die liegen immerhin bei gut 250 Euro. Das ist im Endeffekt erst vorbei, wenn dann die 7D, jetzt ist sie auf dem Markt, bei dem einen oder anderen zu Hause in seinem Equipment landet.
Aber das Schöne war für euch ja auch, dass ihr wirklich mal viele Blitzgeräte hattet und das auch dann ausprobieren konntet. Und ich habe eigentlich so das Gefühl gehabt, es hat allen auch von der Canon-Gruppe wirklich gut gefallen mit dem entfesselten Blitzen.
Ja, wir hatten wirklich viel Spaß, konnten das vorhandene Equipment mit 2 Blitzen von Marc noch ergänzen, haben dann mit 3 Blitzköpfen gearbeitet, unter anderem weit weg von der Nikon-Gruppe etwas Ähnliches aufgebaut. Wir haben einen Flieger gut ausgeleuchtet unterhalb der Flügel und frontal auf das Cockpit. Davon gibt es ein paar sehr schöne Bilder. Wir haben ein paar kleine Fliegermodelle ausgeleuchtet. Hier hat uns der Björn schon ein Bild in die Flickr-Gruppe gestellt. Da kann man sich mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Also wir hatten viel Spaß und der ein oder andere Teilnehmer war wirklich fasziniert von den Möglichkeiten, die man mit 2 bis 3 Blitzköpfen hat. Toll war oder gemein, das hat uns ganz kurz ein bisschen zurückgeworfen und ein bisschen deprimiert, eine Teilnehmerin aus der Nikon-Gruppe, die wirklich nicht wusste, dass wir keinen integrierten Transmitter in der Kamera haben, kam doch, guckte uns an und fragte, warum habt ihr denn da einen Blitz oben drauf? Warum macht ihr das nicht mit eurer Kamera? Das war für uns mal ganz, ganz kurz. Nein, nein, wir haben es mit Humor aufgefasst. Sie wusste es nicht, ganz klar. Und ja, so hatten wir dann dementsprechend auch das eine oder andere abwechslungsreiche, aufheiternde Highlight.
Okay, Michael. Jetzt hat uns aus diesem Zusammenhang heraus eigentlich noch der Tino 2 E-Mails im Nachhinein geschrieben. Tino war auch auf dem Workshop und da geht es auch um sowas wie Strobist-Kits oder Equipment.
Ja, er hat uns, ich lese es ganz kurz mal vor. Lieber Stefan, Marek, Michael, ich habe auf einer Blogseite nochmal mein Strobist-Equipment zusammengefasst. Wer Interesse hat, kann dort schauen, wie die Einzelteile zum entfesselten Blitzen heißen. Nochmal vielen Dank für den schönen Workshop. Wäre es möglich, dass ihr die E-Mail-Adressen der Teilnehmer rumschickt, da ich mich nicht von allen verabschieden konnte und ich doch gerne ein paar Fotos vom Workshop hätte. Ich bin nämlich auf meinen Bildern nie selbst zu sehen. Viele Grüße, Tino. So, den Link zu Tinos Blogspot stellen wir euch in unsere Shownotes. Könnt ihr euch dort anschauen und euch mal die kleine Liste von Tino angucken. Hierzu hat er uns dann kurz darauf noch eine Ergänzung geschickt. Hallo ihr drei, hier ist der Link zu dem günstigen Anbieter, der die Fotix-Funkauslöser für das entfesselte Blitzen im Angebot hat. Ein Funksender und zwei Empfänger für ca. 35 Euro. Das ist super, Batterien sind dabei. Habe nur gute Erfahrungen gemacht. Ein weiterer Empfänger kostet 13 Euro, glaube ich. Viele Grüße, Tino. Ja, also hierzu kann ich vorneweg schon sagen, ich habe es mir angeguckt. Es lockt mich. Ich denke, ich werde es uns auch zu Testzwecken einfach mal bestellen. Es ist ein wirklich hammermäßig günstiger Preis. Und wobei in dem Fall dieser Anbieter das mit anderen Anbietern gemeinsam hat, man muss nicht systemabhängige Blitze verwenden. Das heißt, man kann reine Canon-Blitze aufsetzen, man kann Canon mit Nikon vernetzen, man kann, Peer, ein lieber Gruß an dich nach Süddeutschland, den 540 EZ, der auf den neuen EOS nicht mehr funktioniert, hier durchaus mit zum entfesselnden Blitzen einsetzen. Denn das System funktioniert so, dass nicht die Blitze miteinander kommunizieren, sondern der Funksender mit den Empfängern. Und er kann jeden Aufsatzblitz mit auslösen.
Das heißt, du steckst oben auf deinen Blitzschuh einen kleinen Sender drauf und unter den Blitz kommt dann ein Empfänger und den kannst du dann hinstellen, wo du möchtest.
Richtig.
Und dann musst du aber, dann gibt es keine automatische Belichtungsmessung mehr wahrscheinlich, sondern du musst dann wie in einem Studio arbeiten und die Blitzleistungen individuell am Blitz einstellen.
Korrekt. Das heißt, hier müssen wir manuell dann die Einstellung vornehmen, haben aber den Vorteil, dass wir zum einen mehrere Blitze und vor allem nicht unbedingt voneinander abhängige Blitzgeräte verwenden können.
Das ist wirklich klasse, weil man kann auf eBay, ist ja bekannt, gerade die älteren Metz-Blitzgeräte sind wirklich gute Blitze. Und wenn man da die größeren Geräte kauft, so Leitzahl 40 aufwärts, die hatten einen der Regel auch immer schön feine Teilleistungsstufeneinstellungen. Ich habe selbst so einen 40 MZ irgendwas hier noch im Schrank liegen. Und die kann man dann sozusagen wunderbar als mobile Blitzanlage benutzen. Und die kosten nicht mehr viel auf eBay.
Das ist es. Also man kann sich jetzt im Endeffekt zu einem vernünftigen Preis ein multifunktionelles Equipment zusammenstellen. Wenn man jetzt nach der zweiten E-Mail den Link von Tino aus der ersten mitverfolgt, dann sieht man, dass Tino hier einen Schirmhalter mitempfiehlt, in dem Fall von Manfrotto. Somit kann man hier ein sehr schönes weiches Licht auch erzeugen, indem man mit Einbindung dieses Schirmhalters dementsprechend sich eine Softbox baut. Alternativ gibt es dann aber auch höherpreisig etwas von Helios. Helios hat ein System entwickelt, das den Schirmhalter mit integriert hat und in dem Fall heißt das oder besteht das Set nur aus einer Aufnahme für allerdings bis zu zwei Blitzköpfe und einen Sender. Man kann das Ganze auch ergänzen, ähnlich wie bei einem anderen Anbieter, hier mehrere Empfänger noch hinzufügen und somit auch eine ganze Blitzanlage erstellen. Nur mit der Besonderheit, Schirmhalter ist mit drin und auf einen Halter können bis zu zwei Blitzköpfe drauf.
Das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, wenn wir einen Tagesworkshop im Studio machen, wie man diese Kits sich zusammenstellen kann oder was es eben noch für Funkauslöser gibt. Da gibt es vielleicht noch viele ähnliche Produkte und man kann alles mal ausprobieren, wenn Leute das mitbringen.
Genau, und dann denken wir einfach nochmal abschließend kurz an den Tipp von Marek. Mit einem Klettband kann man auch eine ganze Menge anstellen und unter anderem auch einen Blitz befestigen.
Ja, jetzt hattest du gerade schon gesagt, ja, man kann mit einem Schirmhalter und einem Schirm das Licht weicher machen. Oder das führt mich so ein bisschen zu unserem nächsten Thema. Ein ganz kurzer Fototipp und zwar zum Thema Porträts. Wenn wir Menschen porträtieren und vor allem nah rangehen und die Objektive sind super scharf und haben eine tolle Abbildungsleistung, dann sieht man wirklich jede Unreinheit oder gar Pore in der Haut. Und das irritiert die Leute oft und das finden sie nicht so angenehm, wenn das Porträt an sich toll ist, aber das stört so ein bisschen viele von ihrem Selbstbildnis oder ja, weil man das so mit dem Auge oft nicht wahrnimmt. Und da gibt es einen ganz kleinen, einfachen Tipp für alle, die Lightroom benutzen. Gibt es in den Develop-Einstellungen einen Schieberegler, der heißt Clarity. Und Clarity, das ist ein Zauberregler, den man sehr gut für Haut einsetzen kann, um Haut weicher und reiner aussehen zu lassen. Ihr könnt einfach damit spielen, indem ihr diesen Clarity-Regler ins Minus, also nach links, schiebt und ihr bekommt so einen leichten Weichzeichner-Effekt, wie man früher eben Weichzeichner draufgeschraubt hat oder irgendwas aufs Objektiv, auf den Filter geschmiert hat, damit es am Rande einen Weichzeichnungseffekt hatte. Aber hier könnt ihr das entweder auf das ganze Bild anwenden und somit die Haut einfach rein und weich machen. Oder ihr könnt es auch mit der Pinselfunktion in Lightroom einstellen, als eine Funktion, wo ihr dann eben drüber gemalt habt, wird dieser Effekt angewendet und die Haut wird dort weicher. Das ist vielleicht ganz gut, das nicht immer aufs ganze Bild anzuwenden, denn es kommt so eine leichte Unschärfe ins Bild und man möchte ja oft, dass die Augen scharf bleiben. Und deshalb, wenn man das mit dem Pinsel aufträgt und sozusagen eine Maske generiert in Lightroom, auf welche dann dieser Effekt angewendet werden soll, ist es der bessere Weg und ihr bekommt dort sehr, sehr schöne Ergebnisse im Handumdrehen. Man muss wirklich sich nicht viel Arbeit machen. Das Ganze kann man auch in Photoshop mit verschiedenen Filtern kombiniert auf verschiedenen Ebenen und. Aber das ist der Unterschied zwischen Photoshop und Lightroom. In Lightroom sind viele Funktionen, die für den Fotografen einfach wichtig sind und die im Workflow schnell gehen müssen, schon schön zusammengepackt. Und ihr könnt es mit einem einzigen Regler erledigen.
Ja, und für alle, ich will ganz kurz noch eingreifen, denn für alle die Lightroom auf Deutsch verwenden, dann ist es das Modul Entwickeln und Clarity findet ihr dann unter Klarheit.
Okay, Entschuldigung, ja. Apropos Lightroom, es gibt eine neue Lightroom 3 Beta und die musste ich mir natürlich gleich runterziehen. Den Link, um die zu laden, findet ihr auch in unserer Shownotes. Ihr müsst euch dann mit eurer Adobe ID anmelden, die bekommt man aber, wenn ihr sie nicht habt, auch kostenlos und könnt dann Lightroom 3 in der Beta mal ausführlich testen und euch angucken. Und ich habe mir gleich mein Mikrofon geschnappt, wie ich es ausprobiert habe und habe meine ersten Eindrücke für euch zusammengefasst. Und das spielen wir jetzt mal ein.
Ja, ich sitze hier vor der neuen Lightroom 3 Beta-Version und mache für euch mal einen ersten kleinen Check. Was hat sich geändert? Augenfällig ist der neue Import-Dialog. Er sieht jetzt aus wie ein großes Lightroom-Fenster mit den drei Bereichen links und rechts, Menüs jeweils und in der Mitte die Bilder. Und man kann ein wenig besser im Überblick die Bilder importieren, aber an der Funktion an sich hat sich im Wesentlichen nicht so viel geändert, was ich hier auf den ersten Blick sehen kann. Es ist einfach informativer gestaltet, insofern nicht schlecht als Importdialog eine Weiterentwicklung. Wenn ich meine Bilder importiert habe, fällt mir in der Bilderübersicht in der Library auf, dass es Publish Services als neuen Punkt gibt. Und da kommt von vornherein zwei Einstellungen mit. Einmal Veröffentlichen der Bilder auf die Festplatte oder nach Flickr. Das scheint ziemlich spannend zu sein. Man kann bestimmte Voreinstellungen treffen, wie die Bilder nach Flickr exportiert werden sollen, sodass er sie direkt hochlädt. Das ist etwas, was sicherlich viele Leute gerne nutzen werden, denn man kann auch gleich die Flickr-typischen Einstellungen mitgeben, wie zum Beispiel Privacy, wer darf die Bilder sehen und ähnliche Sachen. Ja, ist aber eher eine kleine Nettigkeit am Rande. Was ich noch nicht selbst überprüft habe, aber was ich verbessert haben soll, ist das Entfernen von Farbrauschen. Da gibt es wohl einen neuen Algorithmus, der genutzt wird und der soll sich deutlich unterscheiden von dem alten. Man kann in den Dia-Shows die ganze Show als HD-Video exportieren. Also man kann sie prinzipiell als Video exportieren in verschiedenen Auflösungen von kleinem 320 Kantenlänge bis auf HD. Was vielleicht auch ganz nett ist für alle die, die ihre Bilder irgendwo losgelöst präsentieren möchten und das bisher aber auch so noch nicht gemacht haben. Man kann ja auch noch in PDF exportieren, aber das scheint vielleicht auch ganz nett zu sein, denn Musik ist ja auch unterlegbar, so kann man eine Präsentation als Film quasi machen, der bei allen läuft. Jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, die gestalterisch interessant ist. Man kann Grain hinzufügen, sozusagen die Körnung der alten Filme simulieren. Ganz bewusst kann man das einsetzen und kann detailliert einstellen, wie groß das Korn und wie viel das Korn, sodass man so einen Look herstellen kann, wie früher alte Filme ausgesehen haben. Das ist bestimmt richtig reizvoll im Schwarz-Weiß-Bereich. Jetzt kommen für mich noch die zwei wichtigsten Änderungen, die mir bisher aufgefallen sind. Wie gesagt, ich schaue mir das gerade das erste Mal an. Beim Drucken hat sich etwas verändert. Man kann jetzt, wenn man im Druckmodul ist, direkt Bilder von der unteren Bildleiste auf das Papier ziehen und frei positionieren und in der Größe frei gestalten. Dazu muss man rechts oben im Layout-Style auf Custom Package gehen und dann kann man die einfach hochziehen. Und das ist natürlich was Schönes, wenn man Bilder anders anordnen möchte als in den vorherigen Zeilen und Reihen, ist man hier völlig frei, sie in Größe und in Platzierung auf das Papier zu bringen. Das wird ein schönes Spiel. Und als letztes, was auch ein Riesenfortschritt ist, das Thema Wasserzeichen. Man kann jetzt Wasserzeichen in die Bilder einfügen, beim Import, beim Export, zwischendrin, das ist völlig egal, mit einem komplett neuen Modul, in dem ich Texte oder Bilder als Wasserzeichen einsetzen kann. Ich kann sie frei platzieren im Bild, ich kann die Durchsichtigkeit festlegen, ich kann die Schriftart festlegen, den Schriftstil. Also das ist jetzt so was, was man sich immer gewünscht hat, wenn man Bilder mit Wasserzeichen versehen möchte. Das ist sehr flexibel geworden und sehr intuitiv und sehr gut zu bedienen. Prima, das ist ein wirkliches Plus. Ansonsten, aber es ist ja nur eine Beta, man weiß nicht, was noch kommt, fehlt für mich halt definitiv die perspektivische Korrektur. Man kann in dieser Version immer noch keine Perspektiven korrigieren, sodass man Verzerrungen im Weitwinkel herausbekommt. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich definitiv noch in jedem Workflow bei meinen Bildern brauche und wofür ich dann ein weiteres zweites Programm nutzen muss. Wenn das noch in der endgültigen Final Version drin sein wird, dann ist es ein sehr, sehr schönes Update von Lightroom 2 auf 3. Ja, soweit mein erster Test. Ich werde weiter mitspielen und wenn ich noch Sachen entdecke, können wir das ja in weiteren Podcasts aufnehmen.
Ja, Stefan, vielen lieben Dank in den Einblick in Lightroom 3 Beta. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht genutzt. Werde das aber gleich anschließend mal tun und bei unserer nächsten Sitzung fachsimpeln wir mal. Wir haben ja bald einen gemeinsamen Termin. Und wenn ich mir jetzt so ein bisschen das Geschehen auf dem Foto- und Kameramarkt angucke, muss ich sagen, dass eine meiner Vermutungen nach der Vorstellung der Canon 7D sich bewahrheitet hat, denn Canon, ebenso wie Nikon, beide haben ein neues Flaggschiff auf den Markt geworfen.
Ja, das ist bei Nikon die D3S.
Und bei Canon die EOS 1 Mark IV.
Ja, Michael, was fällt uns sofort auf und wo haben wir sofort gejubelt, weil scheinbar hört Nikon und Canon unseren Podcast, das Megapixel-Rennen hört auf.
Ja, man geht wieder ein wenig zurück, denn nach dem Motto weniger ist oftmals mehr, hat man hier auch im Bereich der Megapixel ein wenig zurückgeschraubt.
Das heißt, die Nikon hat gar jetzt... Es ist nicht die einzige Profikamera, sie haben auch noch eine mit mehr Auflösung, aber nicht wesentlich mehr. Aber sie geht jetzt hier in der Profiliga mit einer 12-Megapixel-Kamera ins Rennen. Erstaunlich.
Ja. Also bei Canon ist es so, dass im Vergleich zur EOS 1 Mark III sich die Anzahl der Megapixel schon erhöht hat, von 10,2 auf jetzt 16 Megapixel. Allerdings für alle die, die sich die 7D angeschaut haben und davon ausgehend vermutet hatten, dass jetzt bei der Mark IV die Auflösung wenigstens gleich oder noch höher sein würde. Ja, die 7D hat 18 Megapixel und man ist hier etwas drunter geblieben.
Ja, bei Nikon ist es so, der Vorgänger, die D3, die hatte auch diese 12 Megapixel und die D3X, die gibt es noch, die hat 24 Megapixel. Aber die D3S oder die D3, das sind diese klassischen Geräte, die vor allem für Journalisten und Sportfotografen gedacht sind, weil es hier auf Geschwindigkeit ankommt. Und da gibt es wirklich jetzt bei Canon und Nikon die übereinstimmende Entwicklung. Wir brauchen eigentlich nicht wesentlich mehr, sage ich mal, als 12 bis 16 Megapixel. Damit kann man alles machen, was man braucht in diesem journalistischen Bereich. Und damit schon lang gut für uns als Hobbyfotografen. Aber was viel wichtiger ist, was dem Fotografen wirklich etwas bringt, sind rauschfreie Bilder. Und da kommen wir wieder zurück auf unsere reinen physikalischen Zusammenhänge. Wenn weniger Pixel auf einem Vollformat-Sensor sind, können die größer sein, die Abstände der Leiterbahnen. Man kann einfach rein technisch von der Physik her besser arbeiten und ich kriege schon mal rauschfreiere Bilder aufgrund der Konstruktion. Denn größere Pixel heißen auch immer weniger Rauschen. Und es ist natürlich, wenn wir jetzt die Nikon angucken, wenn auf dem gleichen Sensor, wenn auf der gleichen Sensorgröße bei der D3X doppelt so viele Pixel untergebracht werden müssen, ist es natürlich viel schwieriger, rauscharme Bilder zu bekommen. Und das funktioniert dann meistens nur über das Rausrechnen hinten raus. Und das können die Kameras ja beide immer noch ganz gut. Das heißt, man kann viel Rauschen schon in der Kamera bekämpfen, durch entsprechende hohe Mikroprozessorleistung in der Kamera. Aber weniger Pixel, viel bessere Voraussetzung. Und das ist wirklich etwas, was uns sehr viel Freude macht, das zu sehen. Die Kameras sind jetzt nichts wahrscheinlich für uns und euch, weil die liegen so 5000 Euro aufwärts im Gehäuse. Aber es ist immer gut zu sehen, wo gehen die Trends hin, denn von diesen Top-Kameras kommt dann doch vieles in den Konsumerbereich.
Richtig, einige Features kommen dann dementsprechend in den semiprofessionellen oder auch Einsteigerbereich. Das kennt ihr ja schon aus den letzten Jahren im Endeffekt. Oftmals waren die Einsteigermodelle von Canon basierend auf den semiprofessionellen, sprich die drei- oder vierstelligen 450D, 500D, 1000D auf Basis der 50 bzw. 40D. Die wiederum haben Features übernommen der einstelligen, sprich dem professionellen Bereich. Und so baut eins auf dem anderen auf. Ihr könnt also gespannt sein, was sich in der nächsten Zeit noch alles tun wird.
Was mich auch noch überrascht hat, kann man nicht so sagen. Was ich auch interessant finde, ist, beide Kameras haben die Videofunktion. Und wenn wir uns mal so anderthalb Jahre oder ein Jahr zurückerinnern, wie das Thema aufkam, Video in der Spiegelreflex, und man Foren gelesen hat, dann war das ja sehr gespalten. Und ganz viele haben gesagt, das ist der totale Quatsch, das braucht man nicht und das gibt es nie. Und jetzt findet diese Funktion sogar ihren Weg in die Profi-Modelle. Und ich denke, das hat so viel Charme und so viele Möglichkeiten, dass wirklich das auch so ein bisschen wahrscheinlich den medialen Bereich nochmal verändern wird, weil der Fotograf, der am Spielfeldrand liegt, kann jetzt plötzlich auch mit dem Equipment, was er draufgeschraubt hat, mal schnell einen kleinen Videosequenz drehen, die für einen Internetauftritt allemal reichen würde. Und ich bin mal gespannt. Die bauen das nicht umsonst da ein und ich denke, es wird auch genutzt und wir werden da in Zukunft noch weitere Entwicklungen sehen und es wird wahrscheinlich dann gang und gäbe sein, dass diese Videofunktionen in den Spiegelreflexkameras drin sind. Und kommt später noch, ich habe ja eine D90 getestet und habe mir da besonders das Video angeguckt und mir hat es auch einen Riesenspaß gemacht.
Ja, der Kreativität sind also wirklich so gesehen keine Grenzen mehr gesetzt.
Ja, bleiben wir noch bei einem neuen Thema. Wacom hat ein neues Grafiktablett rausgebracht, Michael. Du hast dir das mal angeschaut. Was hat das für eine spezielle Funktion? Was unterscheidet das von den anderen Grafiktablets?
Ja, also man muss mal gucken und sieht, dass sich da in letzter Zeit generell einiges tut. Bei Wacom ist es so, dass das neue Grafiktablett ja eine Stift-Touchpad-Kombination hat und dass man auch eine Funktion, die man von einigen Laptops, vor allem auch vom Mac her kennt, sobald man mit zwei Fingern darüber fährt, dann kann man bestimmte definierte oder hinterlegte Befehle ausführen. Das direkt, ohne über die Software gehen zu müssen. Somit hat man andere Möglichkeiten, dieses Grafiktablett zu konfigurieren und zu programmieren und sich seinen Bedürfnissen anzupassen.
Das ist interessant. Also es geht nicht nur mit dem Stift, sondern ich kann einfach mit dem Finger drauf. Und gut, wir sind ja jetzt auch Mac-User und haben unsere Fingergesten wieder. Das wird spannend. Das muss ich mir mal anschauen. Ich habe ja mein kleines Bamboo von Wacom, wo ich ja mal eine Vorstellung gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Bildbearbeitung mache ich nur noch damit. Und wenn das jetzt noch eine Touch-Funktionalität hätte, da schauen wir mal. Das macht vielleicht das Arbeiten noch spaßiger.
Ja, Stefan, du hast ja die Chance erhalten, eine D90 auf Herzenieren zu prüfen und hast diese gleich mit zum Extremeinsatz in die Berge genommen. Abgesehen davon, dass wir nicht wussten, ob du rechtzeitig wieder zurückkommst, weil ihr eingeschneit worden seid, hast du, wie ich dich kenne, die Kamera doch auf Herzenieren geprüft, oder?
Jo. Und weißt du was? Ich werde sie behalten. Aber es war fast klar. Ja, ich war mit meiner Familie und mit Freunden eine Woche auf einer einsamen Berghütte in der Schweiz, so alte Walserhütten ohne Strom und ohne fließend Wasser, nur eine Quelle vor der Tür. Das war gigantisch zum Entspannen und wir hatten viel Schnee, wie du schon gesagt hast. Aber ich hatte viel Zeit, mich um die D90 zu kümmern und speziell die Videofunktion. Und da habe ich ein paar Sachen aufgenommen und das spiele ich euch jetzt mal ab. Hallo liebe Fotopodcast-Hörer, hier ist Stefan und ich melde mich einmal von meiner Auszeit in den Bergen. Wir sind, wie ihr vielleicht auf Twitter gehört habt, auf einer Hütte ohne Strom, ohne fließend Wasser, auf 1800 Meter in der Schweiz und das Leben ist hier wirklich sehr basic und man muss sehr, sehr viel dafür tun, dass es warm ist, dass man genügend Wasser hat. Aber dafür ist die Natur total unberührt und es hat jetzt 2 Tage geschneit. Wir sind auch ein bisschen eingeschneit, sodass es mit dem Runterfahren sehr schwierig wird, wenn es nicht noch ein bisschen taut. Ich hoffe, dass das dann geschehen wird und wenn ihr das hört, dann hat es ein wenig getaut. Dann sind wir nämlich wieder runtergekommen. Ja, ich habe euch ja auch schon erzählt, dass ich ein sehr, sehr günstiges Angebot für eine D90 bekommen hatte. Ich wollte eigentlich die D90 nicht kaufen, nicht weil es eine schlechte Kamera ist, sondern weil ich mit der D80 sehr zufrieden war und dann eher wieder mal was überspringen möchte. Aber das Angebot war zu gut, was ich von meinem Fotohändler bekommen habe und ich durfte sie erst testen. Ich habe sie auf dem Workshop-Wochenende getestet und dann habe ich gesagt, okay, die Kamera behalte ich. Und es gab ein paar Gründe dafür, die einfach bestechend bei der D90 im Gegensatz zur D80 sind. Das erste, was einen ganz offensichtlich umhaut, wenn man es sieht, das ist das Display. Das Display ist schlicht und ergreifend der Hammer. Die 3 Zoll ist nicht so das Entscheidende, das ist ein bisschen größer geworden, aber die Auflösung ist gigantisch. Man kann so fein die Schärfe beurteilen und das Bild darauf, das ist einfach knackig scharf, weil es hat die dreifache Auflösung von dem vorherigen Display und das ist einfach gigantisch. Wer einmal mit so einem Display gearbeitet hat, möchte es nie wieder hergeben. Das ist für die Bildbeurteilung unterwegs und nachher kommen wir noch zum Video mit Live View. Ganz entscheidend, dass man ein solches Display hat. Was auch sofort augenfällig ist, ich habe hier nur mein MacBook mit und habe begrenzte Batteriekapazität, nur eine Ladung sozusagen und einen unkalibrierten Monitor, aber ich habe schon mal ein paar Bilder angeguckt. Das Rauschen bei hohen ISO-Werten ist deutlich besser. Und ich würde jetzt sagen, so für den Privatgebrauch, fürs Familienalbum, so dass man für Opa und Oma noch Fotoabzüge DIN A4 machen kann, ist ISO 1600 überhaupt kein Problem. Für einen Kunden würde ich es nur anwenden, wenn gar nichts anderes geht. Aber da ist ISO 800 genial. Also wenn ihr Aufträge habt, wo ihr viel blitzen müsst, wo die Hallen groß sind, ISO 800, ein Blitz drauf, gigantische Reichweite. Also top. Das ist wirklich nochmal ein Qualitätssprung zur D80. Wer viel im Lowlight arbeiten muss oder darauf angewiesen ist, da ist ein Unterschied, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich habe sogar dann etliche Bilder mit ISO 3200 gemacht und die sind für den Heimgebrauch als Erinnerung aus den Hütten. Wir haben ja kein Licht abends, nur Taschenlampen und Kerzenschein. Und das ist einfach genial. Mit einer Festbrennweite oder ich habe einen Zoom, das hat Blende 2.8 oder die Festbrennweiten 1.8, da kann man einfach Stimmungsbilder machen und das Rauschen stört an dem Punkt relativ wenig. Man sieht es, aber es stört nicht. Es ist wirklich für den Privatgebrauch immer noch top. Was mir ganz viel Freude macht, man kann die ISO-Verstellung, weil das ist das, was ich sehr, sehr viel verstelle, ISO hoch, ISO runter, je nachdem, wie der Zweck ist und was ich möchte, kann man auf das vordere Drehrad legen, gigantisch. Das heißt, ich arbeite mit Blendenvorwahl, das ist auf dem hinteren Drehrad und ich habe auf dem vorderen Drehrad ISO-Einstellung. Damit muss ich nicht mehr ins Menü. Ich habe alle wichtigen Parameter, die ich eigentlich beeinflussen muss, bei 90% meiner Bilder auf zwei Drehrädern und das ist gigantisch. Das macht richtig Spaß. Also da ist von der Bedienung her nochmal ein deutlicher Vorteil gegenüber der D80 oder anderen Modellen, die ich bis jetzt gesehen habe, weil man die ISO einfach auf das vordere Wählrad legen kann. Was mir weiterhin sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Sparsamkeit mit den Batterien. Ich sagte ja, wir hatten keinen Strom und alles, was ich mitnehmen wollte, musste per Akkus geschehen. Und ich habe 800 Bilder gemacht und eine Stunde HD-Video aufgenommen und das auch viel angeguckt und viel den Monitor benutzt. Bei der einen Stunde HD-Video muss man ja sowieso im Live-View arbeiten und der Monitor ist an. Und ich bin mit anderthalb Batterien hingekommen. Also das ist extrem gut. Das macht sie auch zu einer super Reisekamera. Sie ist klein, wenn man den Batteriehandgriff abnimmt und kann unheimlich viel. Sie hat das Video und die Sparsamkeit super. Auch die Outdoor-Tauglichkeit ist wirklich ganz ordentlich. Ich habe im Schnee, Regen gefilmt, wie die Kinder den Hang runter gewellert sind und sie war sehr, sehr nass. Ich habe sie nur in die Tasche gesteckt und dort, also unter meine Jacke gesteckt. Wir sind dann weitergewandert und ich habe sie bei der nächsten Möglichkeit wieder rausgenommen und weiter fotografiert. Ist vielleicht nicht ist keine Empfehlung für alle, weil sie ist offiziell nicht abgedichtet und alles, aber sie hat sich für mich da als sehr robust erwiesen und sie war doch schon erheblich nass, weil die Schneeflocken, die tauen halt sofort auf der Kamera und es waren, wenn man da 5 Minuten filmt, dann ist halt einfach alles feucht auf der Kamera und dem Objektiv. Haben sie beide ganz ordentlich hingekriegt. Ja, was ich dann getestet habe, ist die Eigenschaft der JPEGs. Mein Workflow ist ja normal, immer im RAW zu arbeiten und nachher das meiste rauszuholen. Das habe ich aber in letzter Zeit versucht umzustellen und mir mit der D90 jetzt gesagt, das musst du definitiv umstellen. Du gewöhnst dich auf eine neue Kamera ein, da kannst du auch probieren, wie es ist. Denn diese Massen an Daten auf der Festplatte, das verträgt kein Mensch und kein Geldbeutel. Und das ständige Nachbearbeiten ist natürlich, macht mir einerseits Spaß und man lernt immer besser die Kamera und die Details kennen, aber es nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb war meine Entscheidung, alles was jetzt privat ist und was ich so für den Urlaubsfotos mache, nur für mich, was nicht für Kunden ist oder was ich nicht zum Verkaufen denke, das mache ich in JPEG. Und dabei habe ich mal das Active D Lightning der Nikon D90 ausprobiert. Bis bei der D80 konnte man das nur im Nachhinein zufügen. Die D90 macht das auf JPEGs automatisch, wenn man das möchte, in verschiedenen Stufen. Und die ganzen Kompaktkameras haben das schon lange. Ich mag ja eigentlich solche Art von Automatiken nicht, weil ich gern blank fotografiere, wie zu analogen Zeiten. Einfach Blende, ISO und dann Plus-Minus-Korrektur. Aber ich muss sagen, ich war sehr überrascht, wie gut die Kamera das macht. Und zwar das Active D Lightning. Das hält dunkle Parts im Bild auf. Ja, das habe ich ausgiebig getestet und ich bin wirklich begeistert. Denn gerade, wir hatten ja viel Schnee. Wenn ich jetzt im Vordergrund Menschen fotografiert habe oder die dunklen Walserhütten, die dort standen mit ihrem dunklen Holz, das hat perfekt funktioniert. Also die hat sehr, sehr gut. Allerdings muss man die Einstellung relativ hoch stellen bei diesen Active Daylighting Einstellungen von leicht bis sehr stark. Ich habe dann, wenn ich im Schnee draußen war, wirklich mit sehr stark gearbeitet. Und ich muss sagen, prima, brauche ich nicht mehr nachbearbeiten, ist mal ein Versuch wert. Bisher, wie gesagt, habe ich das immer abgelehnt, aber ich werde das weiterhin testen, wie das auch in anderer Umgebung funktioniert. Aber bei Schnee hat es super funktioniert. Apropos Schnee, kurz eine Gestaltungsgeschichte reingeschoben. Wir waren ja hoch in den Bergen, 1800 Meter, relativ hoch für die Jahreszeit, denn es hat ja ordentlich geschneit. Und ich hatte aber beim Blick ins Tal immer noch Indien-Sommerverhältnisse im Tal mit Wäldern, die zwar dunkel waren, aber so leicht braun, gelblich. Und dann eben diesen Wahnsinns-Schneegürtel auf den höheren Bergen und dahinter wieder ein Himmel. So, dass man hier bei der Belichtung entweder das Active Daylighting benutzt hat, das versucht hat, diese helle und dunklen Punkte einigermaßen auszugleichen, oder man muss dann immer selbst drauf achten. Wichtig eben für die kommende Wintersaison zu sagen, wenn ich im Schnee fotografiere und ich habe Personen davor, dann teste ich mal, ob meine Automatik diese Situation erkennt. Schnee, viele gute Matrixmessungen oder Mehrfeldmessungen mit den Computerdaten dahinter erkennen das mittlerweile und man muss gar nicht mehr so viel korrigieren. Ansonsten sieht die Kamera einfach alles zu hell und nimmt eine kurze Verschlusszeit und blendet ab und dann sind die Gesichter und die Personen im Vordergrund völlig unterbelichtet. Da gibt es dann nur die Möglichkeit zu blitzen, wenn die Leute nah genug dran sind, oder man muss von der Belichtungskorrektur her gegensteuern und sozusagen in die Pluskorrektur gehen. Dann wird zwar der Hintergrund und der Schnee ein bisschen heller, aber man muss dann einen Mittelweg finden, sodass man die Gesichter auch noch sehen kann, wenn die Gesichter gewünscht werden in dem Punkt, wenn ich nicht Landschaft fotografieren will. Und dann ist in den Bergen einfach spannend, vom Gestalterischen her nach Linien zu suchen. Also man hat ja am Horizont Berge und verschiedene Bergkämme, die unterschiedliche Verläufe haben. Dann gibt es durch die Vegetationsgrenzen oder durch die Schneegrenzen weitere Linien. Und da kann man wunderbar gestalterisch spielen mit Drittelregelung oder goldener Schnitt oder Linien, die zusammenführen, Linien, die auseinanderführen. Das ist ein weites Feld, wo man einfach mal kreativ Bilder komponieren kann und gucken kann, was wirkt denn nachher schöner, was gefällt einem denn besser, wenn man darauf achtet, wie die Linien in dem Bild verlaufen. Schön ist auch immer noch, wenn man einzelne Eyecatcher fürs Auge setzen kann. Das sind eben Hütten, Gipfelkreuze, ein herausstechender Baum nochmal, wenn wir tiefer sind. Irgend solche Geschichten, die man sucht, um dem Bild nochmal so ein Highlight zu setzen. Da gibt es also in den Bergen unheimlich viele Möglichkeiten, um mit der Bildgestaltung zu spielen. Ja, was hat mir jetzt an der D90 noch gefallen, weswegen ich mich dafür entschieden habe, sie zu behalten? Da muss ich ganz klar sagen, das ist das Video. Video hat mich von Anfang an gereizt, wie die D90 rauskam. Es gab ja sehr, sehr viele Stimmen, was soll Video in einer Spiegelreflexkamera? Aber die Zeit zeigt einfach, es wandert jetzt auch in die Profimodelle. Und ich denke, die Profis werden auch davon Gebrauch machen. Das werden wir demnächst sehen. Gerade so für Internetproduktionen von einem Sportereignis noch ein kleines Filmchen oder ein Filmausschnitt. Dafür wird das bald tauglich sein. Und das wird auch die ganze Medienbranche wieder ein Stück weit verändern. Aber was bringt es mir als Privatanwender? Es ist definitiv, und das haben wir ja schon öfters gesagt, nicht vergleichbar mit einer Kamera, mit einer Standard-Videokamera einfach drauf loshalten und filmen und alles funktioniert, alles wird eingestellt. Das Video hier ist mehr wirklich, wenn man gestalterisch arbeiten möchte, wenn man sich Szenen ausdenkt, wenn man wirklich einen kleinen Film machen möchte. Und das ist bei der D90 halt ganz stark eingeschränkt dadurch, dass der Autofokus nicht funktioniert. Man muss also manuell fokussieren und dazu braucht man ein wenig Übung. Hierfür ist, wenn man einen wirklichen Film drehen will, absolut notwendig, auf ein Stativ zu gehen. Die Zwischenlösung ist ein Einbein, wenn ich nicht so viel tragen kann, aber das ist auch schon schwierig. Für so zu Hause, ich habe ein paar Familienfilmchen gemacht und meine Tochter, wie die den Berg runterwellert, das ist ja rein dokumentarisch für später mal für die Kinder und zum Amüsement. Da kann man auch aus der Hand filmen. Das ist unerheblich. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht so sehr wackelt und es ist nicht einmal alles picobello scharf, aber in Zeiten der Handyfilmchen aus den Handycams, an denen sich alle ergötzen und die in YouTube überall gang und gäbe sind, ist das ein Riesenunterschied von der Bildqualität und man kann damit für den schnellen Hausgebrauch auch mal kurz einen Film aufnehmen. Was sich sehr bewährt hat, ist das Tokina 1224 Blende F4. Das ist ein richtig geiles Weitwinkel auf der Kamera, was man sonst von den Videokameras alle nicht kennt. Die hören ja bei 35 mm in der Regel oder 32 mm auf das Vollformat gerechnet auf, vom Blickwinkel her. Und hier habe ich 18 mm Blickwinkel an einem Vollformat. Das ist gigantisch. Das macht einfach Spaß, so zu filmen. Und in dieser Weitwinkeleinstellung, selbst bei Offenblende, ist ungefähr ab 40 cm alles scharf. Also da kann man auch ganz gut bewegte Kinder und spielende Kinder filmen, ohne dass man so sehr in die Bredouille kommt, immer die Schärfe nachführen zu müssen. Das hat mir bisher wirklich großen Spaß gemacht und ich muss mir dann zu Hause zwar mal die Ergebnisse richtig in Ruhe angucken, aber da steckt unheimlich viel Potenzial drin, gerade zum Spiel mit der Schärfentiefe. Und das ist, ach, mir macht das wirklich Spaß und ist gerade für Podcasting vielleicht auch ganz nett, wenn wir das ab und zu mal wieder ein kleines Video drehen. Und ich habe da was in Aussicht, vielleicht kriege ich demnächst mal die kleine Nikon-Kamera mit dem Projektor, die Kompaktkamera mit dem Projektor geliehen. Dann werden wir das mal testen und da werden wir dann auch die Nikon D90 nehmen, um mal ein Beispiel zu filmen. Im Low-Light-Bereich ist es einfach gigantisch. Man kann fast im Dunkeln filmen, wenn man eine Festbrennweite drauf hat und die Blende aufmacht. Das geht alles mit einem herkömmlichen Camcorder nicht. Aber es ist alles umständlich, man muss immer gucken, es geht nicht leicht zoomen, es wackelt halt viel. Und das Thema Bildstabilisator wäre prinzipiell schön, ist aber ein echtes Problem, denn das Mikrofon sitzt vorne relativ nah am Objektiv und man hört das Arbeiten des Bildstabilisators extrem. Also schade, den muss man ausschalten. Und was auch schade ist bei der D90, man kann kein externes Mikrofon anstecken, sodass man das Ganze umgeht. Und die Qualität des Mikrofons ist ja auch echt schlecht. Aber für mich ist es jetzt kein Problem, weil ich habe das ganze Audio-Equipment für den Podcast. Ich kann also mit meinem kleinen Aufnahmerekorder das Audio problemlos aufnehmen und nachher zusammenfügen, wenn ich auf Audio Wert lege. Aber wie gesagt, lustige Filme fürs Familienalbum gehen damit allemal. Nur ist es deutlich anders, wie auf eine Videokamera draufdrücken, losfilmen, Stopp und das war's. Hier muss man ein bisschen was davon verstehen, was man tut. Und deshalb immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde es fantastisch. Und ich werde immer mal wieder in Zukunft davon berichten, wenn was geklappt hat und vielleicht auch mal einen Film nach Flickr stellen, wenn ich mal einen zusammengeschnitten habe. Das ist wirklich eine coole Funktion. Ja, soweit zu meinen ersten Erfahrungen von der D90. Ich bin wirklich begeistert von der Kamera. Ich hätte doch nicht gedacht, dass das so ein Sprung von der D80 zur D90 ist. Was auch noch unbedingt zu erwähnen ist, das Menü ist einfach super. Ich kann viel, viel mehr einstellen. Ich kann die ganzen Profile anlegen für Weißabgleiche oder für die Belichtungsfunktionen. Das macht irre Spaß, denn für meinen Geschmack ist die D90 ein bisschen zu kühl abgestimmt vom Weißabgleich, aber hier kann ich beliebig nachsteuern, ich kann mir verschiedene Presets machen. Also top. Es ist eine richtig top Kamera aus meiner Sicht. Macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Und wenn ich dann überlege, dass das im Consumer-Bereich ist, Mann, oh Mann, mit der kann man schon ganz schön viel machen, außer professionelle Sportfotografie, sage ich mal. Aber ansonsten eine sehr schöne kleine Reise- und Alltagskamera. Okay, so viel von der Hütte. Ich hoffe, ich komme hier wieder gut runter. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Ciao.
Oh, Stefan, klingt richtig gut und ich muss sagen, man könnte fast ein bisschen neidisch sein. Die Chance, so gut und leicht an eine D90 zu kommen, hat man nicht oft. Aber was mich viel mehr interessiert, ich weiß ja, dass euer Auto gut eine Stunde Fußmarsch von der Hütte weg war. Ich weiß, dass ihr keinen Strom, aber zum Glück fließend Wasser hattet. Wie hast du das Ganze denn gemanagt mit deinem Equipment? Denn eine Kamera ohne Batterie, ein Blitzlichtgerät ohne Batterie, ein Handy ohne Akku, ja, bringt dann nur relativ wenig.
Ja, für eine Woche war das eigentlich kein Problem. Erstens, die D90 verbraucht extrem wenig Batterie. Das habe ich ja schon gesagt, deswegen eignete sie sich auch super als Reisekamera. Ich bin wirklich mit anderthalb Akkus ausgekommen und das bei 800 Bildern und einer Stunde HD-Video und fleißigem Angucken auf dem Display. Das Handy, das war auch interessant. Ich habe ja ein iPhone, das ja bekannt ist dafür, dass es die Batterie leersaugt innerhalb von einem Tag. Wenn man aber alle Firlefanz-Funktionen abstellt und es wirklich nur zwischendrin als Telefon benutzt oder sonst als iPod, dann kommt das gut 3,5 Tage und ich habe ja so einen kleinen Akkulader, mit dem ich das iPhone 2,5 Mal wieder aufladen kann, so ein USB-Lithium-Ionen-Akku und damit bin ich da auch super hingekommen. Das Einzige, was halt wirklich anstrengend war, ist das ganze Zeug den Berg hochzuschleppen, aber ich habe mich dann trotzdem neben meiner Kamera und dem 1224 und dem 1770 von Sigma, was zu meiner Standardausrüstung gehört, weil das Sigma auch noch eine Makrofunktion hat, habe ich mich doch noch für das 70-200 entschieden, Blende 2.8. Das ist zwar schwer und groß, aber da wir ja dann dort immer auf einer Hütte waren und täglich die Sachen nicht mehr schleppen mussten, habe ich mir das gegönnt und war wirklich klasse, dass ich es hatte, denn ich hatte schöne Möglichkeiten, gerade die Kinder beim Spielen zu fotografieren. Das ist ein schnelles Objektiv und das haut super hin und ich konnte mich schön auf die Lauer legen und habe tolle Kinderfotos gemacht. Ja, und so bin ich eigentlich mit einer Woche mit Batterien und allem wirklich gut ausgekommen. Das war kein Problem.
Prima.
Ja, geht ganz gut alles.
Ja.
Jo, dann hatte ich mir für mein iPhone 2 Programme mitgenommen. Und das will ich gerade mal hier weitergeben für die iPhone-Fraktion. Es gibt mittlerweile sehr viele Online-Bücher im iPhone-Store zu speziellen Kameras. Und unter anderem habe ich mir hier mal das Compendium D90 von O'Reilly runtergeladen. Und das ist quasi ein kleines Buch über die Kamera mit ihren Funktionen und Tipps zum Fotografieren. Und es ist ganz nett gemacht. Also wenn man Zeit hat und zu blättern oder man sitzt im Zug und man will eine Kamera neu kennenlernen, was sie alles kann, ist das eine gute Möglichkeit für wenig Geld eigentlich so ein Kamerabuch zu bekommen. Und das gibt's eigentlich, ich habe mal durchgeguckt, für alle gängigen Nikon und Canon Kameras zum Runterladen. Und die Preise sind auch moderat. Ich glaube, das hat jetzt 3,99 € gekostet. Und dafür ist es ganz nett. Das zweite Programm, was ich mir mitgenommen habe, ist ein kleines Trainingsprogramm. Das ist mehr so zum Spielen, hat auch nur 79 Cent gekostet. Und zwar geht es da um Lightroom-Abkürzungen, also oder um Lightroom-Tastenkombinationen, so muss man sagen. Und das funktioniert wie ein Quiz. Der sagt dir, wie geht es, mit welcher Tastenkombination brauchst du, um auf das Grid-Modul umzuschalten zum Beispiel. Und dann gibt er dir verschiedene Auswahlen und du kannst es dann tippen. So lernt man eigentlich und bleibt ein bisschen im Geschäft, welche Tastatur-Shortcuts es gibt. Und das ist einfach nur ein netter Spaß. Aber war für die Berge und für die Ruhe auch ganz schön.
Praktisch eine Lernsoftware, finde ich ganz cool.
Ja, gibt es auch für Photoshop Tastatur-Kurzbefehle. Da gibt es eine ganze Menge. Muss man einfach mal gucken. Unter dem Bereich Foto gibt es schöne Sachen und die sind gar nicht so teuer. Was mich jetzt noch schwer gereizt hätte, aber was es bisher im deutschen Store nicht gibt, Photoshop hat das große Photoshop sozusagen als Bildbearbeitungsprogramm aufs iPhone portiert. Und du kannst dir jetzt dann quasi einfache Bildbearbeitung auf deinem iPhone machen und das hätte ich gern ausprobiert, aber leider ist dieses Programm im Moment nur im amerikanischen Store und ich habe zurzeit keinen iTunes-Account mehr für den amerikanischen Store und werde warten, bis das hierher kommt, aber dann berichte ich euch drüber, weil das sah ganz gut aus, was man da alles an Bildbearbeitung machen kann.
Da bin ich mal gespannt drauf, denn die Software kann ja dann nicht zu groß sein und muss eigentlich die Bearbeitungsschritte relativ einfach darstellen und umsetzen.
Es geht eher so in Richtung Photoshop Elements, dass man aber relativ leicht die Bilder ein bisschen aufhübschen kann, und die iPhone-Kamera ist ja wirklich berühmt für ihre mindere Qualität, zumindest bis zu dem aktuellen Modell jetzt. Das ist ein bisschen besser, aber die Kameras davor, die sind schon echt grottig. Aber man hat es halt immer dabei und es macht dann doch Spaß, ein Bild zu machen, und man kann es ganz leicht geotaggen, weil das GPS drin ist, und so mehr als lustige Doku als Handyfoto ist das schon ganz nett. Wenn man das dann ein bisschen aufhellen oder entrauschen könnte an manchen Punkten, gibt es jetzt auch Software, habe ich auch was drin, aber Photoshop würde ich mir angucken. Die haben einen guten Namen und mal gucken, ob das da schöner geht.
Da sind wir mal gespannt. Jetzt habe ich was gesehen und zu Anfang erstmal gezweifelt, ob ich richtig gucke. Eine Kompaktkamera mit 2 Displays. Eine vorne, eine hinten. Hast du sowas schon mal gesehen?
Ich habe die Werbung auch gesehen.
Faszinierend.
Ja, es scheint wieder ein neuer Trend gesetzt zu sein. Ja. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis es andere aufnehmen. Aber im Endeffekt ist das zweite Display vorne ja nur dafür, dass du, wenn du selbst Porträts machst, dich selber siehst.
Richtig.
Oder, ich glaube, ich habe gesehen, da drauf laufen auch lustige Trickfilme, um Kinder ein bisschen zum Lachen zu bringen und dann zu fotografieren. Hast du das auch gesehen?
Korrekt, habe ich auch gesehen. Wir reden hier von der Samsung SC550, die mit einem dualen Display arbeitet. Und tatsächlich kann man kleine Comicfilme auf der Vorderseite ablaufen lassen. Einen Countdown für das Selbstporträt. Gut, ich meine, wir kennen es selber oft genug. Mit der Spiegelreflexkamera habe ich es auch schon mal versucht. Diesmal aber zu schwer. Aber man sieht ganz oft, die meisten Benutzer einer Kompaktkamera mit der Freundin im Arm dastehen, die Kamera weit von sich gehalten, nach Möglichkeit in der Hoffnung, dass man sich trifft. Man löst einmal aus, die Kamera kommt zurück, das Ergebnis ist nicht in Ordnung, die Kamera geht wieder hoch, man versucht das Ganze nochmal, indem man den Winkel ein wenig verdreht, ob man dann wieder ein gemeinsames Bild hinkriegt. Ja, und das ist dann hiermit Vergangenheit. Hier kann man wirklich direkt den Bildausschnitt beeinflussen, abgesehen von den kleinen Comicfilmen.
Ich bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt.
Naja, lass uns überraschen. Also mit Bildstabilisation, HD-Filmaufnahme, ein Touchscreen, der diverse Befehle über Zeichen, wie zum Beispiel ein X, damit kann man auf der Rückseite ein X markieren und ein Bild drehen. Also einige innovative neue Ideen, die hier mit eingebaut worden sind.
Prima, Michael. Ja, das war's fast schon für heute. Jetzt haben wir noch einige Geburtstagswünsche von euch, liebe Hörer. Und die werden wir jetzt hinten dranhängen. Und verabschieden uns damit von der Geburtstagsfolge. Vielen Dank, dass ihr ein Jahr mit uns durchgehalten habt. Wir werden auch weiter für euch podcasten. Uns macht es großen Spaß, wenn auch die Zeit verflixt knapp ist und jetzt kommt die Weihnachtszeit noch. Aber wir werden unser Bestes tun und hören uns beim nächsten Mal. Von mir aus schon mal tschüss.
Ja, bis dahin. Tschüss.
Hier ist der Manfred. Dem Fotopodcast zu seinem ersten Geburtstag alles Gute. Ein kleines Pflänzchen, das über das Jahr wirklich toll gedient ist. Ihr habt richtig tolle Arbeit geleistet. Davon mir herzlichen Dank. Ich freue mich schon immer, wenn eure nächste Folge, sage ich mal, im Podcast erscheint. Und ich wünsche euch für die nächsten Jahre alles Gute.
Happy Birthday, Fotopodcast zum ersten. Alles Gute.
Biggie, der Fotopodcast wird ein Jahr. Was sagst du dazu?
Herzlichen Glückwunsch. Macht weiter so, aber ich kenne euren Podcast leider nicht.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.